Unberührte Natur. Idylle. Wilde Tiere, die dort ihr ganz normales Leben führen. Das ist selten geworden. Immer weniger Natur ist unberührt. Immer weiter dringen wir Menschen in die Lebensräume der Tiere vor. Vertreiben sie, jagen sie, kommen ihnen näher. Der Klimawandel tut sein Übriges. Die Lebensräume der Tiere schrumpfen. Sie sind gezwungen, uns näher zu rücken. Auch in längst gänzlich erschlossenen westlichen Industrienationen wie Deutschland sind die Tiere sich untereinander und wir den Tieren so nah, dass Krankheitserreger sich über eine gewisse Zeit an andere Wirte anpassen können. Auch an uns. So können Zoonosen entstehen. Infektionskrankheiten, die vom Tier auf den Menschen oder auch umgekehrt übertragen werden können. Das kann Epidemien verursachen.
Ebola-Verdachtsfall in Tschechien löst Großeinsatz aus.
Marburg-Virus in Tansania offiziell bestätigt.
Indische Frau stirbt durch belastete Kuhmilch an Tollwut.
Und im schlimmsten Fall Pandemien, denen wir nichts entgegenzusetzen haben, wenn wir nicht frühzeitig erforschen, welche Erreger Tiere, mit denen wir uns umgeben, in sich tragen. Und genau deshalb hat das HZI zusammen mit der Uni und der Uniklinik Greifswald und dem Friedrich-Löffler-Institut, dem Bundesinstitut für Tiergesundheit, 2021 einen Außenstandort gegründet, das Helmholtz-Institut für One Health, kurz HIO. Professor Dr. Fabian Lehndatz ist nicht nur Gründungsdirektor des HIO, sondern leitet dort auch die Forschungsgruppe Ökologie und Entstehung von Zoonosen. Und mit ihm spreche ich heute darüber, was hinter dem One Health-Gedanken steckt, warum der so wichtig ist, um uns auf künftige Pandemien vorbereiten zu können und wie sein Forscheralltag aussieht. Wie lösen Bakterien und Viren Krankheiten aus? Wie wehrt sich unser Immunsystem dagegen? Und was müssen Wirkstoffe können, um gefährliche Infektionen zu bekämpfen? Am Helmholtz-Zentrum für Infektionsforschung, kurz HZI, wird nach Antworten auf diese Fragen gesucht. Wie diese Forschung funktioniert, wie die Ergebnisse in der Medizin genutzt werden und wer die Menschen sind, die hier forschen, das hört ihr hier bei Infekt, dem Podcast des Helmholtz-Zentrums für Infektionsforschung. Ich bin Julia Dehmann, Biologin und Wissenschaftsjournalistin. Hi! Ja, heute sprechen wir remote miteinander. Ich sitze in Köln und Professor Fabian Lehndatz sitzt in Greifswald und wir duzen uns. Das ist ja normal in der Wissenschaftscommunity. Hallo Fabian, schön, dass wir miteinander sprechen.
Ja, guten Morgen.
Fabian, du leitest das Helmholtz-Institut für One Health seit seiner Gründung 2021. Und was bedeutet das eigentlich, One Health? Und warum braucht es da ein ganz neues und eigenes Institut dafür?
Ja, das One Health-Konzept besagt, dass wir den Menschen nicht in Isolation betrachten können. Ja, das heißt, der Mensch wird natürlich beeinflusst von der Tierwelt, die ihn umgibt, auch der Gesundheit der Tierwelt und aber auch der Umwelt im Weiteren, also der Biodiversität, dem Klima. Die Dinge hängen halt miteinander zusammen. Das haben wir alle jetzt langsam verstanden. Und mit dem neuen Helmholtz-Institut für One Health ist so der Gedanke, Knotenpunkte zu schaffen, um eben diese Disziplinen zusammenzuführen. Wir haben natürlich Kernexpertise hier, aber ganz viel darum geht es auch darum, eben Leute zusammenzubringen und zu bestimmten Themen aus den verschiedenen Bereichen, Mensch, Tier, Umwelt, zusammen Lösungen zu finden.
Übrigens, ich spreche jetzt nicht zum ersten Mal mit einem Forscher des HIO. In Folge 7 unserer ersten Staffel, da habe ich mit Professor Sebastian Calvignac-Spencer darüber gesprochen, wie er am HIO die Evolution von Viren erforscht. Sehr spannend, also hört da unbedingt noch mal rein. Aber jetzt wieder zurück zu dir, Fabian. Wie kann ich mir denn eure Forschungsarbeit vorstellen? Also wo untersucht ihr das Miteinander von Mensch und Tier und Krankheitserreger und wie sieht es dann aus?
Als wir die Chance hatten, hier ein ganz neues Institut auf die Beine zu stellen mit einem eigenen Konzept, haben wir überlegt, dass es schade wäre, wenn die verschiedenen Abteilungen und Nachwuchsgruppe vor sich hin zu One Health forschen, sondern wir hatten die Idee, ein großes gemeinsames Megaprojekt ins Leben zu rufen und haben dafür auch eine spezielle Einheit, die die Fee Zimmermann leitet, auch eine sehr gute Kandidatin vielleicht mal für einen Podcast, dass wir in dieser einen Einheit eben dieses gemeinsame Konzept entwerfen und in die Tat umsetzen und da alle aktiv werden zu einem großen Prozentsatz. Wir innerhalb des HIO und dann eben mit Partnern, auch hier den Gründungspartnern der Uni Greifswald, der Uni Medizin Greifswald und dem Friedrich-Löffler-Institut, unser nationales Gesundheitsinstitut für die Tiere. So, und das besagt eben, dass wir in bestimmten Regionen versuchen, alles zu verstehen, was mit One Health zu tun hat. Mensch, Tier, Umwelt. Und da haben wir zwei Fokusregionen in Afrika, denn das sind wichtige Regionen, weil dort sehr viel Umweltveränderungen sind, hohe Biodiversität. Wir wissen, dass Zoonosen dort auf den Menschen übertreten, dass die Gesundheitsinfrastruktur schwach ist und so weiter. Das heißt, das sind wirklich Hotspots, sogenannte, für die Entstehung von Zoonosen und antimikrobiellen Resistenzen auch. Und genau, da schaffen wir das, was wir One Health Observatorien nennen. Also wir wollen wirklich in einer begrenzten Region uns Mensch, Tier, Umwelt anschauen. Das ist an der Elfenbeinküste, wo ich schon, na, ich bin ja kein neugeborener Wissenschaftler, sondern habe eine Vorgeschichte, bevor ich hier Direktor wurde. Da habe ich seit 25 Jahren schon geforscht mit meinen afrikanischen Partnern zusammen zu Mensch, Tier und Umwelt. Das ist eine Region. Und die zweite, eine, wo wir mit dem WWF sehr lange schon arbeiten, auch seit 10 Jahren, in der Zentralafrikanischen Republik. Und da ganz im Süden des Landes ist der Sanga-Sanga-Nationalpark. Und dort arbeiten wir auch zur Gesundheit von Mensch, Tier und Umwelt. Angefangen immer bei unseren nächsten Verwandten, den Menschenaffen. Ja, also wir wissen ja sehr viel über die Gesundheit der Gorillas und in der Elfenbeinküste der Schimpansen. Und die dritte Region, wo wir das Gleiche machen wollen, was für uns sehr spannend und exotisch ist, ist hier vor der eigenen Haustür in Greifswald. Da wollen wir auch schauen, kriegen wir hier ein ähnliches Projekt auf die Beine gestellt, wo wir uns eben anschauen, die Gesundheit von Mensch, das machen hier Leute schon seit langem mit verschiedenen Kohorten, zum Beispiel die berühmte SHIP-Kohorte, Study of Health in Pomerania. Aber die haben jetzt hier die Umwelt noch nicht dabei gehabt und die Tierwelt nur in einem limitierten Maß. Und zusammen mit den Gründungspartnern entwickeln wir gerade ein Konzept, wie wir uns auch hier anschauen können, wie beeinflusst sich eben diese Faktoren gegenseitig, also Mensch, Tier, Umwelt. Und das ist sehr spannend. Also ich dachte erst, jetzt muss ich in Deutschland forschen, oh Gott. Also nicht nur Labor, sondern auch draußen in der Natur. Aber wir haben jetzt sehr spannende Themen, zum Beispiel die Wiedervernässung der Moore. Das ist ein Riesenthema, wo wir die Umwelt dramatisch verändern hier. Das beeinflusst natürlich auch die Tierwelt und kann auch die Menschenwelt beeinflussen. Und das sind solche Themen, an die wir uns jetzt gerade heranwagen.
Finde ich total spannend, weil irgendwie geht das ja auch wahrscheinlich dann miteinander zusammen. Also wie könnt ihr Daten, die ihr aus Afrika, also vielleicht eben auch aus dem Dschungel wirklich sammelt, mit so einer deutschen Kulturlandschaft vergleichen?
Ja, genau. Und ich dachte auch erst, oh Gott, wie kriegen wir das hin? Aber wenn man genauer schaut, ja, also das, was wir in Afrika Bushmeat-Jäger nennen, also die Leute, die in den Wald ziehen und Wildtiere erlegen, um sich und ihre Familie zu ernähren, was sehr verständlich und normal ist, aber auch leider für den größeren Handel, das haben wir hier im Prinzip genauso. Ja, also die Jagdkultur hier in Mecklenburg-Vorpommern ist sehr gut entwickelt. Es gibt sehr viele Wildtiere, das ist natürlich sehr reglementiert hier. Das ist jetzt nichts Illegales wie in anderen Settings, aber trotzdem dieser enge Mensch-Tier-Kontakt, also über dieses Räuber-Beute-Verhältnis quasi, haben wir hier genauso. Also da sind interessante Punkte, die man durchaus vergleichen kann.
Und du hast jetzt gerade schon gesagt, eigentlich ist Deutschland, also in Deutschland in draußen in der Natur zu forschen, ist für dich eigentlich eher Neuland. Du bist ja fast eher gewohnt, wirklich woanders zu forschen, am anderen Ende der Welt sozusagen. Wo warst denn du da jetzt, also außer den beiden Standorten, die du genannt hast, schon überall unterwegs?
Oh je, wir wollen jetzt nicht irgendwie den Podcast mit einer Liste an Ländern irgendwie füllen.
Bitte nicht.
Uninteressant, aber also mein Fokus ist lange gewesen Westafrika und dort haben wir auch in den Nachbarländern gearbeitet, aber wir haben dann auch früh angefangen, vergleichende Projekte in der Demokratischen Republik Kongo und wie gesagt, in der Zentralafrikanischen Republik aufzubauen. Wir haben zu bestimmten Themen auch breitere Netzwerke, zum Beispiel zur Menschenaffengesundheit, die eben dann als Indikatoren für Krankheitserreger auch für uns Menschen dienen können. Die sind so quasi natürlich lebende, freilebende Meerschweinchen, Versuchstiere für uns. Sie sind aber keine Versuchstiere, sondern sie leben frei und fröhlich. Da haben wir zum Beispiel ein Projekt, das ist von Gabun, im Luango-Nationalpark, zur Demokratischen Republik Kongo, im Nationalpark da Kokolopori, Republik Kongo, Ngualugu, Zentralafrikanische Republik, in Sanga-Sanga eben, Elfenbeinküste im Teilnationalpark. Also zu bestimmten Themen haben wir auch größere Netzwerke, die wir dann eben betreiben.
Boah, das ist auf jeden Fall, das heißt, da kennst du dich richtig gut aus irgendwie auf dem Kontinent, kann man schon fast sagen, ne?
Ja, aber wir sind große Fans von vertrauensvolle Partnerschaft mit unseren afrikanischen Partnern und Langzeitdaten. Deswegen nur für in Ausnahmen machen wir diese größeren Netzwerke. Ansonsten bin ich wirklich ein Fan davon, immer am gleichen Ort mit den gleichen Partnern zu arbeiten, weil man kennt sich, man vertraut sich, man entwickelt gemeinsam die Ideen, dieses ganze Gefühl, wir kommen aus dem Norden mit Ideen und das ist so Top-Down-Approach irgendwie. Das löst sich von alleine auf, wenn man eben freundschaftliche, partnerschaftliche Beziehungen entwickelt. Und bis hin zum Minister in diesen Ländern, also man ist bekannt und wenn es ein Problem gibt, wird man auch gefragt. Man sitzt jetzt, ich sitze zum Beispiel jetzt im Scientific Advisory Board der Nationalparkbehörde, der Elfenbeinküste, ja. Und das ist natürlich toll, dass die Expertise anerkannt ist und man helfen kann, vor Ort Dinge auch zu verbessern.
Kann ich mir richtig gut vorstellen und klingt irgendwie total spannend und schön. Welche, was jetzt weniger schön ist, Krankheitserreger erforscht ihr denn? Und was sind so die Kernthemen, die du mit deinem Team auch untersuchst?
Also wir haben natürlich bestimmte Themen, da kennen wir uns besonders gut auf. Aber es wäre entgegen dem One Health-Konzept zu sagen, ich mache jetzt nur Herpes oder mache nur irgendeinen Wurm, ja, so. Sondern wir schauen uns die Probleme an, die es gibt. Also wenn jetzt, sagen wir mal, Menschen Gesundheitsprobleme haben, respiratorische Probleme oder sonstige Fieber, die man nicht gut erklären kann, zum Beispiel nicht Malaria hervorgerufen werden, dann fragen wir uns, was ist es? Wo kommt es her und was können wir dagegen machen? Und dafür wurde ich lange kritisiert. Das machen wir bei Menschenaffen zum Beispiel. Da habe ich meine Doktorarbeit ja zur Gesundheit von wildlebenden Schimpansen gemacht. Und da haben wir das eben auch schon gemacht. Aber dann eben auch bei anderen Lebewesen, inklusive den Menschen. Und dann passiert es, dass wir ein relevantes Virus finden oder ein relevantes Bakterium oder manchmal auch ein Parasiten. Das ist mir egal. Hauptsache, ich erkenne das Problem und versuche etwas dagegen zu machen. Und zwar gerne auch nicht dem Problem hinterherlaufen und zu sagen, oh, jetzt müssen wir alle so und so behandeln, sondern wie kann ich präventiv besser werden? Wie kann ich verhindern, dass überhaupt dieses Problem auftritt? Und das ist unser großes Thema, ist dann die Prävention.
Und dafür untersucht ihr am HIO ja eben verschiedene Faktoren, die das Auftreten von Zoonosen, also eben dem Überspringen von Krankheitserregern, auf den Menschen vom Tier oder auch umgekehrt von Tieren auf den Menschen, vor allem eher das. Und diese Faktoren, dazu gehören ja Globalisierung, der Verlust von Lebensräumen und eben auch immer ein immer größer werdendes Thema, der Klimawandel. Was hat denn von diesen Faktoren deiner Meinung nach so den größten Einfluss? Oder kann man das überhaupt getrennt voneinander betrachten, diese verschiedenen Faktoren?
Ja, wie du richtig sagst, ist sehr schwer, das. Also scharf trennen kann man sowieso nicht, weil die Dinge hängen miteinander ja offensichtlich zusammen. Wir haben eher Daten aus dem Bereich der Lebensraumveränderungen, die dann wiederum, sagen wir mal, die Fledermaus- und Nagetierpopulationen beeinflussen und das wiederum das Vorkommen bestimmter Krankheitserreger in einem Gradienten vom mitten im Urwald quasi bis in die Felder, wo die Leute dann arbeiten, erste Kontakte haben können, bis ins Dorf hinein. So. Und das, da sehen wir natürlich, dass wenn man den Lebensraum verändert, sich die Artenkomposition, also welche Fledermäuse, Mäuse finde ich wo, stark verändert. Und das verändert natürlich auch die Exposition, also wie kommt der Mensch in Kontakt mit den Tieren und damit auch den Krankheitserregern.
Wenn wir jetzt nochmal speziell auf den Klimawandel gucken, welche klimaabhängigen Daten erfasst ihr denn so in den Modellregionen?
Klimadaten ist in unseren Modellregionen etwas, was wir jetzt systematisch erheben werden im Rahmen dieser One Health Exploratorien. Also wir haben gerade Wetterstationen, da gibt es ein tolles Afrika-Netzwerk, die Wetterstationen betreiben und da kann man sich dann mit einklinken, dann zahlt man ein bisschen was und dann bekommt man so eine Wetterstation, die wir dann in den verschiedenen Habitattypen aufstellen, also im Wald und außerhalb des Waldes zum Beispiel. Wir haben jetzt auch Mikroklimalogger installiert. Das sind so kleine, sehen aus wie so Pilze. Die kann man dann auch entlang dieser Gradienten aufstellen, bis quasi ins Haus der Menschen hinein. Die sagen uns, wie ist das Mikroklima? Weil das ist natürlich sehr wichtig für Mücken, Mäuse. Die leben ja nicht in dem großen Klima, wo, ne, was wir so wahrnehmen, sondern die haben, ganz wichtig ist das Mikroklima für die. Das heißt, diese Komponenten nehmen wir ab jetzt systematisch auf. Und was wir an Daten von vorher nutzen können, sind diese allgemeinen Klimadaten, wie man sie eben von den großen Klimainitiativen bekommt. Das sind aber ganz oft auch Modellierungen nur, weil leider auch da die Erfassung des Klimas eher regional betrachtet wird und detaillierte Daten zu bestimmten Regionen sehr schwer zu finden sind oder gar nicht existieren. Wobei so punktuell haben wir dann immer doch noch ein bisschen was, weil zum Beispiel an unseren Camps, die wir da im Urwald haben, von wo aus wir die Schimpansen beobachten oder die Gorillas, da nehmen wir seit 40 Jahren jetzt, da haben wir ein Thermometer hängen und morgens wird immer aufgeschrieben, die Maximum-Minimum-Temperatur, solche Sachen haben wir. Aber das ist nicht professionell genug. Ne? Also das ist etwas, wo wir uns auch hinentwickeln wollen, dass wir auf der Klimaseite besser werden.
Und was konntet ihr da schon vielleicht auch an Klimaveränderungen feststellen? Oder was hast du vielleicht auch in der Zeit, in der du jetzt diese Region besuchst, hast du da schon irgendwas feststellen können, Veränderungen?
Also das ist jetzt etwas, was ich so nicht publizieren würde und kann, weil es einfach eine Beobachtung ist, die ich und meine Kolleginnen und Kollegen aber natürlich machen, ist, als ich im Jahr 2000 das erste Mal dann in dem Thai-Nationalpark gelebt habe, an der Elfenbeinküste, da haben wir 14 Monate am Stück habe ich da in dieser Hütte gelebt und bin den Schimpansen hinterhergelaufen und was man halt so macht als junger, enthusiastischer und damals noch fitter Wissenschaftler. Da gab es schon immer so eine Art große und kleine Trockenzeit, aber diese Trockenzeiten hießen nur, es regnet einfach weniger. Ja, aber die Blätter waren immer grün, man konnte nie was sehen in so einem Urwald. Das ist ja das Phänomen, alles voller Blätter. Man guckt dann irgendwie ein paar Meter weit und das war's. Freut sich, wenn irgendwo ein Baum umgefallen ist, dass man mal 10 Meter weit gucken kann oder 20. Und das hat sich verändert. Also wenn man jetzt durch diesen Wald läuft, gerade in der Trockenzeit, da rascheln die Blätter auf dem Boden und man kann plötzlich viel weiter sehen. Also das ist eine Veränderung. Es ist quasi eigentlich eher ein saisonaler Wald geworden. Und das innerhalb von nur 25 Jahren. Und was das aber wiederum auf die verschiedenen Vektoren und Reservoire und auch Häufigkeit von Krankheitserregern dann bedeutet, dass da forschen wir noch dran.
Kannst du denn sagen, was du dir so vorstellen kannst darunter? Also, ne, du sagst gerade, es ist schwierig, das jetzt schon zu sagen, aber welchen, vielleicht nochmal so wirklich basically, welchen Einfluss hat denn das Klima oder der Klimawandel auch auf die Ausbreitung von Infektionskrankheiten generell?
Also gerade gibt es bestimmte Reservoire und Vektoren, die sehr klimasensitiv sind. Also dann nehmen wir zum Beispiel die Mücken. Ja, da wissen wir ja auch hier aus Deutschland, dass das Klima eben beeinflusst, wo kommt welche Mücke oder welche Gditze kommt dann irgendwo vor. Und das kann natürlich die Verbreitung von vektorübertragenen Krankheitserregern dann beeinflussen. Das ist ganz klar. Und das wird natürlich auch in so einem jetzt nicht mehr Regenwald beeinflussen, welche Vektoren wo vorkommen, vielleicht auch wie sie sich verhalten. Da gibt's auch Daten zu, dass diese Beißfreudigkeit sich verändert, je nach Temperatur und so weiter. Also das sind Faktoren, die wir auf jeden Fall sehen werden. Andere Spezies wie zum Beispiel Kleinsäuger, also auch Fledermäuse und Nagetiere, hängen stark vom Klima ab. Also da erwarte ich Veränderungen, die dann eben auch einen Einfluss haben können. Das wäre sozusagen diese klimatische Seite. Aber das ist ja wirklich nur einer von vielen, vielen Faktoren. Ja? Also was sich dramatischer verändert hat, wo wir auch wissen, dass es die Übertragungshäufigkeit beeinflusst ist, ist das menschliche Verhalten. Ja? Also die Menschen haben in vielen Regionen über zu viel Jagd auf Wildtiere eben die großen Tiere ausgerottet schon und jagen immer mehr die kleineren Säugetiere. Ja? Da sind halt große Fledermausarten, Flughundarten drunter. Da sind Nagetierarten, größere Ratten und so weiter drunter und auch inklusive Eichhörnchen. Und das ist das, was jetzt vor ein paar Wochen auch durch die Presse ging, dass eben diese Affenpockenausbrüche, die wir ja jetzt überall sehen, dadurch verursacht werden, dass sie eben vermehrt diese kleineren Tierarten jagen und dass das eben auch dazu führt, dass wir da wirklich ein Problem bekommen. Deswegen wäre ich immer vorsichtig, Klima ist garantiert ein wichtiger Faktor. Da sind die harten Daten aus unserem Kontext in Afrika noch eher gering. Ja, muss man aufpassen. Hier in Deutschland wissen wir natürlich, dass zum Beispiel die Blauzungenkrankheit ein Feldzug durch Deutschland angetreten ist und jetzt auch hier im Norden gelandet und so weiter. Da gibt es schon so ein paar Beispiele, die sind aber dann außerhalb von unserem eigenen Forschungsbereich.
Jetzt trotzdem noch mal eine Frage tatsächlich zum Klimawandel. Wo müssen wir denn bei dem aktuellen Tempo, das er ja nun mal hat, auf Infektionen, worauf müssen wir uns da einstellen?
Das ist immer schwer zu sagen. Also ich bin ja Wissenschaftler und kein Hellseher. Was wir aber wissen, ist, dass wir besseres Monitoring brauchen. Ja, also ich mache meiner Meinung nach, brauchen wir das Monitoring von Vektoren und dann eben auch beim Menschen zum Beispiel oder beim Tier, was kommt an. Das ist das eine. Und das andere ist besser zu verstehen, wie sind denn die Beeinflussungen? Wo sind die Trigger dafür? Und das ist auch etwas, wo verschiedene Kolleginnen und Kollegen gute Forschung zu machen, zum Beispiel Vektorkompetenz. Ja, wenn so ein Erreger jetzt hier nach Deutschland kommt und dann die heimische Mücke diesen Erreger mit dem Blut zum Beispiel aufnimmt, könnte sie den auch weitergeben. Und da gibt es am Bernhard-Nocht-Institut und am Friedrich-Löffler-Institut, an der Charité auch, gibt es gute Teams, die eben zu diesen Arboviren zum Beispiel forschen. Und das ist etwas, da haben wir keine Kernexpertise, das kann man ganz offen sagen, ja. Aber das sind Leute, mit denen wir sehr gerne und sehr viel zusammenarbeiten. Also das ist eben das, bei One Health muss man aufpassen. Wenn man behauptet, man kann alle Disziplinen und alles plötzlich in einem kleinen Institut, wie wir es hier sind, abdecken, dann ist man nicht mehr glaubwürdig und wird es nicht richtig machen. Sondern man muss kooperieren mit Leuten, die dann eben Expertinnen und Experten sind.
Also das gehört eben auch mit dazu, zu diesem Institut, sich eben ganz stark in der Forschungslandschaft generell zu vernetzen.
Genau, das ist uns ganz wichtig, weil wir sonst nicht zu guten Ergebnissen kommen. Das ist ganz einfach und um glaubwürdig zu sein. Und das ist aber auch etwas, was eine Herausforderung ist, ne? Weil wir wissen, jeder ist es gewohnt, sehr spezialisiert zu arbeiten. Also da muss man versuchen, den Blick zu weiten. Aber viele Kolleginnen und Kollegen sind interessiert. Und das spiegelt sich auch in unserer Community wieder. Wir haben jetzt seit letztem Jahr die One Health Plattform in Deutschland. Das war früher die Zoonosen Plattform. Und das ist quasi ein Zusammenschluss von vielen Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern aus den verschiedenen Bereichen, die da eben versuchen, mehr Synergien zu schaffen. Und da gibt es einen Vertrag zu, der von 7 Ministerien unterschrieben wurde, die das alle unterstützen. Und das ist natürlich auch gut, diese politische Unterstützung zu haben. Und das sind Sachen, wo gerade viele Lücken geschlossen werden.
Das klingt auf jeden Fall alles sehr vielversprechend, super wichtig vor allem. Wie bist du denn eigentlich zu dieser oder zu deiner Forschung gekommen?
Es gab es damals ja noch gar nicht, kein Buch zu One Health gelesen, habe gesagt, Mensch, das mache ich. Ja, sondern wie das so ist, als Doktorand hat man ein Thema. Mein Thema war sehr breit. Woran sterben Schimpansen und was kann man dagegen machen? Damit wird man heutzutage keine Doktorarbeit mehr antreten, aber das ging damals.
Ich glaube, da muss man kurz einmal dazu sagen, du bist ja studierter Veterinärmediziner.
Genau, Veterinärmedizin studiert und habe mich aber schon immer für die Forschung und gerade Wildtiere interessiert. So, das war, warum ich das studiert habe. So, das schon. Aber wenn man jetzt ein Problem erkennt, zum Beispiel ein Schimpanse trägt ein neues Retrovirus oder ein Schimpanse stirbt an einem neuen Typ von Anthrax, den wir entdeckt haben, dann kann man natürlich sagen, ich gucke mir nur an, was bedeutet das für den Schimpansen. Aber das wäre natürlich unethisch und unangebracht, auch der Bevölkerung gegenüber. Deswegen haben wir sehr früh gefragt, geht das Retrovirus in dem spezifischen Fall oder auf den Menschen über oder hat dieses Anthrax-Bakterium eine Bedeutung für die Menschen? Das heißt, wir haben dann von 2004 angefangen, bei den Menschen in den Dörfern mit den Menschen zusammenzuarbeiten, zu schauen, was wird übertragen. Und dann aber wiederum ist die Frage, was ist denn wirklich der Ursprung? Der Schimpanse ist ja selber nur Opfer dieser Erreger, wo kommen sie denn her? Und dann haben wir eben angefangen, bei den Fledermäusen und den Mäusen zu schauen und auch bei Arthropoden zeitweise. Und dann fragt man sich, naja, und warum verändert sich jetzt hier diese Komposition und warum kommt wer wo vor? Und dann ist man plötzlich bei der Umwelt und dann kommt man auch zum Klima. Das heißt, eigentlich, wenn man versuchen will, die Mechanismen zu verstehen, macht man irgendwann automatisch One Health, nach meiner Meinung. Und nur dann kann man auch versuchen herauszufinden, was kann man machen, um die Übertragungshäufigkeiten, Wahrscheinlichkeiten zu verringern. Ganz abstellen wird man das nie, da muss man auch realistisch sein, aber was kann man machen, um diese Einschläge quasi in Richtung Mensch oder auch Richtung Tier zu verringern, weil sonst eben wir irgendwann zu müde werden, um den Problemen hinterherzulaufen. Also jetzt alle 3 Jahre so eine Covid-19-Pandemie braucht keiner von uns, das wäre für uns Menschen und für die Wirtschaft und für das Sozialsystem und so weiter eine Katastrophe. Das heißt, da müssen wir eben präventiv tätig werden.
Wenn du gerade nicht forschst, also ich meine, ich glaube, wenn man Forscher ist, dann ist man das mit Leib und Seele und auch 24/7. Aber was machst du so als Ausgleich zu deiner Arbeit gerne?
Dann fahre ich zur Arbeit. Ausgleich. Also ich habe eine ziemliche Familie. Ja, das ist schon sehr Ausgleich. Ja, und als wir von Berlin weg mussten, also freiwillig, ne, den Job habe ich ja, ich bin nicht gezwungen worden, haben wir gesagt, also wenn wir schon Richtung dörflichere, ländlichere Gegend ziehen, dann richtig. Und wir sind dann eben hier aufs Land gezogen und haben Land drumherum und genau, wie das halt sich so gehört. Also ernähren und so und zu einem bestimmten Prozentsatz so ein bisschen selbst. Und das macht mir Spaß, weil der Aufenthalt in der Natur ist auch privat das, was mir sehr viel bringt, was die Erholung bringt. Und da gibt es ja sogar auch wissenschaftliche Studien zu, irgendwie 10 Minuten in der Natur steigern die Leistungsfähigkeit und das Wohlsein der Menschen. Also auch nicht unser Forschungsbereich, aber da gibt es tolle Studien.
Das stimmt auf jeden Fall, kann ich auch nur bestätigen. Und jetzt vielleicht nochmal so als Abschlussfazit, weil ja vielleicht auch andere Menschen gerne in die Natur gehen. Was können wir denn, jeder und jeder Einzelne von uns, aber vielleicht auch wirklich gesamtgesellschaftlich dafür tun, um das Risiko von solchen Krankheitsausbrüchen zu minimieren? Jetzt auch im Zusammenhang mit dem Klimawandel und mit den ganzen anderen Faktoren, die du auch erwähnt hast. Und was wünschst du dir vielleicht auch von oben, also von der Politik?
Wow. Wie viel Zeit habe ich jetzt? Also, nein, also
schieß los.
Ich glaube, One Health für uns, wir nutzen das als wissenschaftliches Konzept, um eben, ne, wie ich sagte, Treiber zu verstehen und dann eben besser in der Prävention zu werden, das ist ganz klar. Man kann das Konzept aber auch natürlich privat anwenden. Ja, man kann natürlich darauf achten, wie gestalte ich meine Umwelt, wenn ich einen Garten habe, wenn ich das Glück habe, wie aufgeräumt muss der jetzt unbedingt sein und wie viel Platz gebe ich dafür Biodiversität. Ja, das ist natürlich lauter solche Dinge. Ich kann mir auch überlegen, das ist mir persönlich auch sehr wichtig, wo kommen meine Lebensmittel her? Ne, müssen die irgendwie von weit her eingeflogen werden? Ist das wirklich sinnvoll? Oder kann ich auch ein bisschen saisonaler das essen und nehmen, was eben mein Nachbar oder in der Region eben produziert wird? Das sind lauter bekannte Sachen, da muss, erzähle ich jetzt nichts Neues. Ne? Also diese ganzen Dinge einfach sich bewusst machen. Und das andere wäre dann Richtung Politik. Da bewegt sich aber zum Glück auch viel. Wie gesagt, diese One Health Plattform war ein politischer Wille, dass es sie gibt. Ist, dass die Ministerien hier innerhalb Deutschlands oder global, die WHO zum Beispiel, auch spricht mit UNEP und FAO und WOA, also diese World Organization for Animal Health. Ja. Also das heißt, One Health in All Policies ist ein beflügeltes Wort, was ich jetzt nicht erfunden habe. Aber das macht natürlich Sinn, weil ganz oft die Lösungen an der Schnittstelle zwischen verschiedenen Bereichen liegen. Ja, also die Gesundheit von Menschen hat natürlich was mit der Umwelt zu tun. Und da muss man mit den United Nations Environmental Program reden, ja, und zu schauen, kann man gemeinsam mehr erreichen und hat vielleicht auch doppelt oder dreimal so viele Argumente, um bestimmte Dinge durchzubringen. Also das heißt, die Politik spielt natürlich eine sehr wichtige Rolle und das One Health Konzept kommt da auch so langsam an. Wir haben in Deutschland noch kein One Health Konzept für Deutschland. Das gibt es nicht. Das gibt es in Kamerun, das gibt es in der Zentralafrikanischen Republik, das gibt es im Kongo, das gibt es in ganz vielen Ländern. Deutschland hat das noch nicht. Ich weiß auch nicht, ob das für Deutschland notwendig ist und unbedingt sinnvoll ist, aber eben wichtig ist, dass die Leute miteinander reden. Aber wie gesagt, da ist der Wille durchaus da und da passiert auch schon einiges.
Ja, vielen Dank, Fabian, für diese wichtigen Ratschläge an uns alle und aber auch für deine Zeit und die spannenden Einblicke in deine Forschung insgesamt.
Ja, sehr gerne, hat Spaß gemacht.
Fabian Lehnertz erforscht am HIO in Greifswald, wie Globalisierung, der Verlust von Lebensräumen und der Klimawandel die Entstehung von Zoonosen fördern. Und wenn ihr noch tiefer eintauchen wollt, wie man grundsätzlich aus Pandemien, wenn sie dann einmal da sind, lernen kann und was epidemiologische Studien damit zu tun haben, dann hört doch mal in Folge 3 unserer ersten Staffel rein. Da habe ich mit Dr. Gerrit Lange über Pandemic Resilience gesprochen. Und in Folge 2 der zweiten Staffel habe ich mit Dr. Julia Port über Mpox gesprochen. Das wurde hier heute auch schon mal kurz erwähnt. Und darüber, warum es für die globale Gesundheit total wichtig ist, die Übertragung von Viren und den Einfluss unseres Immunsystems auf diese Übertragung zu verstehen. Und jetzt macht's gut. Wir hören uns in der nächsten Folge wieder. Ciao. Infekt ist ein Podcast der Helmholtz-Zentrum für Infektionsforschung GmbH Braunschweig. Produziert von TVN Corporate Media. Creative Producer Rolf Rosenstock. Ich bin Julia Dehmann und das war unsere 6. Folge unserer 2. Staffel. Wir hören uns in der nächsten Folge wieder. Ciao.